Ihr dürft 2. Mose Kapitel 16 aufschlagen. Wir wollen die ersten paar Verse durchmachen. Und ich habe unserem Bibelstudium heute Morgen die Überschrift gegeben: Murrende Anbeter. Und das ist, was wir sehen werden heute hier. Gottes Volk hatte seine Wunder erlebt. Und im Kapitel 15 haben wir gesehen, wie sie diese begeisternde Lobpreiszeit gehabt haben. Die haben gesungen zum Herrn, die sind getanzt, sie haben den Herrn gepriesen für seine Herrlichkeit, für seine Macht, für seine Errettung, haben ihm ihr Vertrauen und ihre Zuversicht ausgedrückt. Du wirst dein Volk in sein Erbteil bringen, der Herr ist der König auf immer und ewig. Und dann haben wir am Ende vom Kapitel 15 letzte Woche gesehen, 3 Tage später murrten sie gegen Mose, eigentlich gegen den Herrn. Es ging sehr schnell, vom Lobpreissingen zum Murren. Und heute geht es gerade so weiter. Lasst uns im Kapitel 16 lesen. Und sie brachen von Elim auf, das war dieser Ort der Erfrischung, und die ganze Gemeinde der Söhne Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Also von dem Ort der Erfrischung in die Wüste, so 1 Monat nach ihrem Auszug. Und dann lesen wir im Vers 2, da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und wir könnten noch weiter blättern und ins Kapitel 17 schauen. Da sehen wir, dass sie so richtig streiten mit Mose und Aaron, mit ihren Leitern. Und die Frage, die mir gekommen ist, ist, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein lobpreisendes Volk, ein anbetendes Volk, so ein murrendes Volk ist? Das passt doch irgendwie nicht, oder? Ist doch irgendwie ein bisschen komisch. Würden wir das nicht erwarten, dass Anbeter Gottes, Lobpreiser Gottes, positive und freudige und gläubige und zufriedene und aufbauende Menschen sind? So wie Jakobus geschrieben hat über die Zunge in Jakobus 3, mit derselben Zunge preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Und in dem Fall murren sie sogar gegen Gott. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, soll nicht so sein. Das passt doch irgendwie nicht. Und eine zweite Frage, die ich habe, ist, wie kann das sein, dass sie ihre Ausrichtung so schnell verändert haben? Innerhalb von kurzer Zeit, vom Lobpreis zum Murren. Kann irgendwer von euch diese Frage beantworten? Amen. Kann das irgendwer verstehen? Wer von euch ist ein Lobpreiser? Ja, alle haben wir gerade gemacht, oder? Und wer von euch ist ein Murrender? Oh ja, ein paar wenige. Ja, Mist, schon wieder so eine theoretische Bibelstunde für die, die es mal auf YouTube schauen werden, vielleicht irgendwann. Wenn Jesus jetzt leiblich unter uns wäre, würde er auf seine liebevolle Art und Weise sagen, ihr Heuchler, wie den Pharisäern. Ich weiß, dass ihr murrt. Ich meine, ich kriege das öfter mal ab. Und ich weiß, dass ich zu viel murre, zu oft. Wir sind ein komisches Gottesvolk, oder? Und ich frage mich, wenn jetzt irgend so ein Außerirdischer uns beobachten würde. Sagen wir, ein Engel zum Beispiel. Würden sich die nicht mit ihren Flügeln an dem Kopf kratzen, wenn sie uns beobachten? Sehen uns zum Gottesdienst zusammenkommen und singen, die Hände zum Herrn erheben, der so ein geduldiger und barmherziger und gnädiger und wohlwollender Gott ist. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr. Du allein bist heilig, groß und wunderbar, würdig und allmächtig. Entschuldigung, es geht nicht wirklich so, gell? Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zum frischen Wasser führt. Letzte Woche haben wir gesungen, You're a good, good father, that's who you are. And I'm loved by you, that's who I am. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Geht auch nicht ganz so. Herr, ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt. Ich will dich kennen, Herr, dich erkennen. Singen wir Dienstagabend manchmal. Wohin sonst sollte ich gehen, wenn nicht zu dir? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Herr, näher mich durch dein Wort und stärk mich durch deinen Geist. Ich bete dich an. Ach, wow, was für ein tolles Lobpreisset. Und dann vielleicht noch während dem Lobpreis beobachte dieser Engel, wie vielleicht schon ein paar zum Murren anfangen. Es ist zu laut. Müssen die Jungs die Anlage immer so laut stellen? Ach, und muss der Markus schon wieder das Lied spielen? Und warum wiederholt er das denn so oft? Und in der Tonart und jetzt weint das Baby schon wieder. Ich meine, ist ja wahr. Müssen die ihre Babys in den Gottesdienst bringen? Babys raus, Kinder raus, Menschen raus. Ist ja wahr, kann ich nicht mal in Ruhe meinen Gottesdienst feiern? Und dann, ich weiß, spätestens beim Mittagessen. Halbe Stunde nach dem Gottesdienst vielleicht. Dann geht's los. Heute hat er wieder 5 Minuten zu lang gepredigt. Ich weiß, die Engel haben es mir erzählt. Na, eigentlich waren es nur 2 Minuten nach meiner Uhr. Egal. Zu lang ist zu lang, hat ein Satz 2-mal gesagt. Aber wir haben doch eigentlich gar keine Endzeit festgelegt für unseren Gottesdienst. Egal, zu lang, ich habe Hunger. Und überhaupt, wir hatten den Teppich ausgesucht hier und das, was ein Dings da in das Fenster geklebt, da hinten. Und und es ist zu heiß oder zu kalt und und wenn so ein Außerirdischer unser Verhalten nach dem Gottesdienst beobachten würde, würde er nicht öfter mal denken, dass wir komische Vögel sind? Dass wir ein komisches Gottesvolk ist? Wie passt das? Hey, die haben sich gerade mit diesem wunderbaren Gott getroffen, haben diese tiefe Lobpreiszeit, diese tiefen Lieder zu ihm gesungen. Und jetzt raunzen sie, als hätten sie so 2 Wochen Hausarrest bekommen. Wie passt denn das? Jakobus hat recht, das passt nicht zusammen. Was für ein Bild geben wir denn ab für diese Außenstehenden? Die würden vielleicht annehmen, wir haben so einen grantigen, bingeligen, unfreundlichen Gott. Vielleicht würden sie sogar annehmen, dass uns gar nicht so viel an ihm liegt. Man stellt euch mal vor, ihr sitzt irgendwo im Kaffeehaus oder im Gasthaus und da sitzt so ein Pärchen am Nebentisch. Und er ist irgendwie so der nervöse Typ, der wackelt so rum auf seinem Stuhl und guckt so ständig auf die Uhr und du überhörst so das Gespräch und er sagt, ich liebe dich, ich liebe dich wirklich, du bist das Größte für mich. Ja, Schatz, was du mir zu sagen hast, das ist wirklich wichtig, wirklich wichtig, wirklich wichtig, so Donald Trump-mäßig, wirklich wichtig. Und die Zeit für mich ist wirklich wichtig, das ist der Höhepunkt für mich, das ist dein Tag, Schatz, wirklich wichtig. Aber ich gebe dir 90 Minuten, maximal. Besser kürzer, besser weniger. Und ich weiß, wir treffen uns nur einmal in der Woche und ich weiß, beim Fußball gucken freue ich mich, wenn es über die 90 Minuten geht, Nachspielzeit. Aber hier bei unserer Verabredung ist wirklich wichtig, dass es vor allem kurz ist und bündig ist. Und sonst wäre ich sauer, okay? Es ist wirklich wichtig, dass ich um eins mein Mittagessen habe. Und dann habe ich ja noch viele andere Verabredungen heute. Und hey Schatz, versteh mich bitte nicht falsch, du bist mir wirklich wichtig. Die Zeit mit dir ist mir wirklich, wirklich wichtig. Nur nicht zu lang bitte, okay? Es ist wichtig, dass unsere Zeit schön quadratisch, kompakt ist, streng geregelt, sehr vorhersehbar. Bitte nein, keine Überraschungen. Und bitte sprich nicht zu laut. Okay, das stört mich. Und bin wirklich gern mit dir zusammen, ja, wirklich gern, aber ja, irgendwie, also die Stühle irgendwo bequem muss es schon sein, das Ambiente muss schon stimmen und naja, irgendwie zu heiß ist auch hier drin und es ist wirklich, bin wirklich gern mit dir zusammen. Wenn du auf dem Nebentisch sitzen würdest und diese Unterhaltung überhören würdest, würdest du nicht denken, das ist ein komischer Typ. Der hat irgendwie eine Macke ab. Ich würde die Verabredung mit meiner Geliebten vielleicht ein bisschen entspannter gestalten. Bisschen komisch, oder? Dass der Beziehung so lebt. Sieht aus vielleicht, als wäre er gar nicht so verliebt in sie. Und ich würde sagen, wir murrenden Gotteskinder, wir haben eine Macke ab. Da ist was faul mit uns, oder? Würdet ihr nicht übereinstimmen mit dieser Diagnose, dass wir krank sind, wenn wir murrende, missmutige Christen sind? Passt es nicht? Nee, es passt nicht zu unserem wunderbaren, freundlichen Gott. Und lesen wir nicht Gemeinschaft mit Gott färbt ab? 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Wir betrachten ihn in seinem Wort mit aufgedeckten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und so werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist Gottes in das Ebenbild Jesu. Von Jesus habe ich noch nie gelesen irgendwo, dass er gemurrt hat oder sich beschwert hat oder gejammert hat. Könnt ihr euch an Jesus vorstellen, der da sitzt? Nein, 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 nein. Erster Petrus 4,8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Sollten wir Nachfolger Jesu nicht gnädige Menschen sein, wenn wir es vom gnädigen Gott nachfolgen? Gnädig, dafür sind wir vielleicht nicht in erster Linie bekannt, gell, in unserer Kultur. Die Deutschen für Freundlichkeit und Gnade, vielleicht eher für Perfektionismus und Direktheit. Könnte es vielleicht sein, dass wir mehr geprägt sind von unserer Kultur, von unserer Herkunft als von Jesus? Und lasst uns weiterlesen hier und ansehen, was die Israeliten so sagen, wenn sie murren. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Ihre zwei Ältesten, die armen Würstchen. 2 Millionen Murrende. Und die Söhne Israel sagen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn
ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Ha!
Nee. Ich sei realistisch, wenn du Leitungsverantwortung übernimmst, rechne damit. Als Leiter ziehst du immer Kritik auf dich an. Du kannst das nie allen recht machen und niemand ist perfekt. Du wirst auch Fehler machen und die Leute werden wahrscheinlich weniger nachsichtig sein mit dir als bei anderen. So ist es einfach, zumindest bei uns in Deutschland. Ich sage nicht, dass es richtig ist oder gut ist, dass es fair ist, aber hey, wenn du in Leiterschaft sein willst, überschlag die Kosten, rechne damit. Jemand hat mal gesagt, ein Leiter im Reich Gottes braucht ein weiches Herz und ein dickes Fell. Da ist was Wahres dran. Ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Ist eine ziemlich üble Unterstellung, oder? Eigentlich gemein, unfair, verletzend. Und oft tun wir Menschen Unrecht mit unseren Annahmen über ihre Motivation. Sie sagen hier, du, Leiter Mose, Leiter Aaron, ihr habt böse Absichten. Ihr habt ein böses Herz. Ihr seid böse, ihr wollt uns umbringen. Deswegen habt ihr uns hierher geführt. Also sie sagen nicht nur, du hast was Falsches getan oder du hast eine schlechte Entscheidung getroffen. Das kann dir mal vorkommen, oder? Da steht niemand drüber. Nee, sie richten über ihren Charakter. Sie sagen, du bist böse. Du hast böse Absichten. Du meinst es nicht gut mit uns. Und es tut weh, oder, wenn Leute das tun? Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Und waren diese Anschuldigungen gegen Mose und Aaron wahr? Nein, natürlich nicht. Gegenteil. Das Volk Israel war genau dort, wo Gott sie haben wollte. Die beiden waren gute Leiter. Sie sind dem Herrn treu nachgefolgt. Sie haben das Volk gut geführt. Und natürlich steht ein Leiter, sei es in der Gemeinde oder in der Familie, Papa oder im Job, der Chef, nicht über Kritik, ganz im Gegenteil. Und wir könnten diese Verse jetzt zu weit nehmen und sagen, kritisiere nie einen Leiter. Manche sagen das so, ne? Greif nicht den Gesalbten Gottes an oder so. Aber wir müssen uns immer fragen, ist es geistgeleitet, was ich gerade sagen will? Ist es wahr? Was ist mein Herz? Liegt mir das Wohl dieser Person, die ich kritisieren will, am Herzen, das Wohl des Leibes? Ist meine Motivation Liebe für diese Person? Oder ist die Quelle meines einfach mein Frust und mein Stolz, dass ich mich zu wichtig nehme, dass ich der Mittelpunkt der Welt sein will, dass ich alles kontrollieren will, dass alles nach meinem Willen gehen muss? Ist die Quelle mein Fleisch? Oder wie es Jesus gesagt hat, habe ich den Balken aus meinem eigenen Auge rausgezogen, bevor ich versuchte, den Splitter bei dem anderen rauszuoperieren. Epheser 4, Vers 15, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Und es gilt natürlich auch für beide Seiten. Wir dienen einem gnädigen Gott, deswegen wollen wir auch gnädige Leiter sein. Das heißt, wir müssen mit unseren Bisswunden von den bissigen Schäfchen zu Jesus gehen und sein Herz für sie gewinnen. Seht hier im nächsten Vers, im Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Feuer vom Himmel regnen lassen. Ich werde euch alle toasten, ihr undankbaren Mistviecher. Steht das da? Nee, oder? würde man vielleicht erwarten.
Was Gott sagt.
Nee, was sagt Gott? Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Haben wir einen guten, gnädigen, geduldigen Gott oder was? Und wir wollen ihn richtig repräsentieren. Als Leiter in unseren Ehen, Familien, Gemeinde. Meiste Zeit ist das Mose ganz gut gelungen. Aber in 4. Mose 20, nach jahrelangen Murren des Volkes, da ist es dem Aaron und dem Mose zu viel geworden. Da haben sie so einen Hals gekriegt. Und da haben sie zurückgeschlagen, zumindest verbal. So während er mit dem Stab auf den Felsen vor lauter Wut eingehaut hat, der Mose. Und der Herr hat sie zurechtgewiesen. Hat gesagt, Mose, das ist nicht mein Herz. Du hast mich falsch repräsentiert. 2. Timotheus 2 steht, ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Also gilt für beide Seiten. So viel zur Dynamik von Leitern und Geleiteten. Aber eigentlich ist das eine Klammerbemerkung. Lass uns zurückkommen zu unserer Frage, warum sind wir allzu oft murrende Anbeter? Vielleicht können wir Antworten finden hier in unserem Text. Und hoffentlich, wenn wir eine Antwort finden auf die Frage, warum murren wir, werden wir auch einen Weg finden, um frei zu werden davon. Erster Punkt, den ich machen möchte, Murren offenbart Unzufriedenheit. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass unsere Zufriedenheit oder Unzufriedenheit sehr mit unseren Erwartungen zusammenhängt. Enttäuschte Erwartungen machen uns unzufrieden. Und wir haben letzte Woche gesehen, wenn wir Erfüllung und Glück von irdischen Dingen oder Personen erwarten, dann werden wir enttäuscht werden, denn wir sind für Gott geschaffen und ohne ihn werden wir nie wirklich zufrieden sein und nie wirklich Frieden erfahren. Der Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, o Gott. Psalm 42, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Und das nichts Irdisches unser Herz wirklich befriedigen kann, ist eigentlich ein Hinweis, dass wir für ihn geschaffen sind, für Gott. Und das Brot, das Gott hier vom Himmel regnen lassen wird, ist ein Bild für Jesus. In Johannes 6 hat Jesus gesagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Es gibt eine heilige Unzufriedenheit. Wir sind für den Himmel geschaffen. Wir sind für die Perfektion geschaffen. Für eine perfekte Liebesbeziehung mit unserem Schöpfer. In einer perfekten Umgebung. Und danach sehnt sich unser Herz. Jemand hat mal gesagt, im Herzen sind wir alle Perfektionisten. Das stimmt wohl, die einen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber eigentlich sehen wir uns nach dem Perfekten. Aber wir leben in einer gefallenen, unvollkommenen Welt. Zusammen mit gefallenen, unvollkommenen Menschen. Und je nachdem, wie sehr wir perfektionistisch veranlagt sind in unserer Persönlichkeit, empfinden wir diese Unzufriedenheit mit dieser unvollkommenen, unerlösten Welt stärker oder schwächer. In Römer 8 lesen wir, die ganze Schöpfung seufzt mit uns nach Erlösung und sehnt sich nach Erlösung. Und diese Unzufriedenheit mit der unerlösten Schöpfung und den unerlösten Menschen, das soll uns eine Vorfreude auf den Himmel geben, dass wir die Ewigkeit mit ihm in Herrlichkeit verbringen werden. Das sollte uns eine ewige Perspektive geben für unser Leben. Das sollte uns zu Jesus treiben, dass wir uns mehr und mehr nach ihm ausstrecken. So angewandt erfüllt es ihren Zweck. Wir sind bewusst, wir leben in einer unvollkommenen Welt mit unvollkommenen Menschen. Deshalb erwarten wir nicht Perfektion hier und jetzt. Aber wir strecken uns nach ihm aus, der perfekt ist. Wir leben für die Ewigkeit. Und so können wir ein Stück weit zufrieden und versöhnt leben in dieser Welt. Aber wenn wir Perfektion erwarten, hier und jetzt, dann haben wir unrealistische Erwartungen. Und dann sind wir auf der falschen Spur. Und dann werden wir enttäuscht werden. Und dann haben wir anders zu murren. Nee. Warum ist mein Mann nicht so wie dieser Märchenprinz im Film? Ja, weil das eine Illusion ist und dein Mann ein Sünder ist, ganz einfach. Warum ist die Gemeinde nicht perfekt? Ja, weil du da bist und weil ich da bin. Ganz einfach. Zweiter Punkt. Wir müssen noch ein Stück tiefer gehen. Ja, das Volk war in der Wüste, war nicht gerade der Himmel auf Erden, aber Gott war sichtbar mitten unter seinem Volk. In der Feuersäule bei Nacht, in der Wolkensäule bei Tag. Gott war da und Gott hat sie dahin geführt. Vielleicht hat es ja auch ihre Erwartungen enttäuscht. Ich habe gedacht, wenn ich mein Leben Jesus gebe und mich von ihm führen lasse, dass immer alles schön und einfach und gut ist. Mehr stimmt nicht. Aber der Evangelist hat es so gesagt, ja, der ist ein Lügner. Jesus hat uns das nie versprochen. Eines hat er uns versprochen, er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Und das macht den Unterschied. In Vers 8, wenn wir ein bisschen vorauslesen, sagen die Leiter oder der Leiter Mose, der das ganze Fett abgekriegt hat hier, er sagt, was sind wir? Nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn. Oh, wenn wir ein Stückchen tiefer gehen, dann offenbart sich hier, es war eigentlich eine Anklage gegen den Herrn. Herr, du bist schuld, dass ich hier bin. Du bist schuld für meine Probleme auf der Arbeit, in der Schule, mit meinem Gewicht vielleicht oder dass mein Auto nicht anspringt, meine Gesundheit. Gott, du bist schuld, dass ich noch Single bin oder du hast mir diesen Affen von Ehemann gegeben. Du hast mich in diese kranke Gemeinde berufen. Du hast mir diese kranken Leiter gegeben. Das ist falsch, oder? Diese arrogante, anklagende Haltung Gott gegenüber, dieser Groll gegen Gott. Das führt zu einer gestörten Beziehung mit ihm. Und das ist was, wovon wir Buße tun müssen, schlicht und einfach. Letztendlich ist es eine Anklage, die sagt, Gott, du bist nicht gut. Gott, du meinst es nicht gut mit mir. Gott, du bist ein Charakterschwein. Mit dem, was sie Mose und Aaron vorgeworfen haben, haben sie eigentlich Gott vorgeworfen, oder? Dabei sagt Gott uns in Römer 8, 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist Gottes Wirken gerade in deinem Leben. Er meint es wirklich, wirklich gut. Er hat dich wirklich, wirklich lieb. Also stell das nicht in Frage. Drittens, wir sehen hier Unglaube, Zweifel, Mangel an Gottvertrauen. Und das stört natürlich auch unsere Beziehung mit Gott. Hebräerbrief sagt uns, wenn wir nicht glauben, dann hat Gott nicht gefallen an uns. Gott war bei ihnen in der Wolkensäule. Sie haben seine Wunder erlebt. Gott hat das Meer geteilt. Wird er sie nicht auch füttern können? Jesus hat gesagt in Matthäus 6, seid nicht besorgt für euer Leben, noch was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt.
Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Der Vater weiß. Der Vater wird euch versorgen. Werden wir nächste Woche sehen. Oder in 2 Wochen, nächste Woche bin ich nicht da. 4. Punkt, was wir hier sehen. Sie haben das Schlimmste angenommen. Und je nach unserer Persönlichkeit tendieren manche auch dazu. Wir lesen eigentlich nichts hier davon, dass sie gehungert haben, geschweige denn, dass sie am Verhungern waren. Haben wohl einfach gesehen, okay, dass ihre Vorräte langsam zur Neige gehen. Haben sich umgeschaut, oh, wir sind in der Wüste. Ah, wir werden verhungern. Ist es passiert? Nein. Die meisten von unseren schlimmsten Annahmen treffen nicht ein. Aber wir machen uns damit das Leben schwer. Und es macht uns unzufrieden. Natürlich. Und dann 5. seht ihr, sie hat eine verzerrte Sicht von ihrer Vergangenheit, eine verzerrte Erinnerung. Sie sagen, wären wir doch besser in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Die gute alte Zeit, als ich noch in der Welt gelebt habe damals, da war alles besser. Ja klar. Warum haben sie zu essen bekommen in Ägypten? Weil sie Sklaven waren. Der Sklaventreiber hat seine Sklaven gefüttert, sonst konnten die nicht schaffen. Waren sicher keine Gourmet-Mahlzeiten. Also ja, sie haben wohl Brot zu essen bekommen, vielleicht Wasser und Brot. Aber sie wurden auch verprügelt. Und sie haben ihre Kinder ermordet. Und sie haben sie unterdrückt und ihnen die Freiheit geraubt. Und wir haben ein bisschen früher gelesen, sie stöhnten unter ihren Lasten. Das war die Realität. Aber jetzt, wo sie mit dem Herrn in der Wüste sind, haben sie plötzlich so die rosarote Brille auf, als sie zurückschauen. Oh, damals, als ich noch mein gottloses Leben in der gottlosen Welt gelebt habe, damals war ich ein Materialist, da hatte ich voll die Kohle und tolles Auto, tollen Schlitten und geile Partys. Jedes Wochenende haben wir die Mädels abgeschleppt und hey, da waren meine Bedürfnisse befriedigt, da hat das Leben Spaß gemacht. Hey, machst du Witze? Du warst ein Sklave. Du konntest dich die meiste Zeit gar nicht dran erinnern, mit wem du gefeiert hast. So hat ja der Schädel gebrummt am nächsten Tag. Und du hast ja den Magen aus dem Leib gekotzt. Und du warst so ein Ekel, dass deine Frau es nicht mehr ausgehalten hat mit dir. Und du warst so leer und so depressiv, dass du dir selber das Leben nehmen wolltest. Du warst ein Sklave von einem bösen Sklaventreiber. Das war die Realität. Aber jetzt im Nachhinein erscheint alles irgendwie so ein bisschen cool oder cooler. Und das Leben mit Gott in der Wüste vielleicht ein bisschen langweiliger. Aber es ist eine verzerrte Wahrnehmung. Das ist ein Produkt der Werbeabteilung des Teufels. Und was macht das mit uns? Das lässt uns unsere Errettung geringer erscheinen. Und wir schätzen es nicht mehr so. Wir sind nicht mehr so dankbar für das, was Jesus für uns getan hat. 6. Punkt. Wir gehen noch einen Schritt tiefer. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Die tiefste Frage ist, ist Gott dir nicht genug? Ist Jesus dir nicht genug? Bist du nicht zufrieden mit deinem Gott? Jesus ist hier, so wie Gott in der Feuersäule mitten unter Israel war. Ist er nicht genug? Und wenn du denkst, ich bin nicht zufrieden in ihm oder mit ihm, er ist nicht alles, was ich brauche. Ich brauche auch noch einen Freund oder einen Mann und ein Auto und das, den Kaviar, den Urlaub, was immer.
Wenn das unser Denken ist, dann wenden wir uns ab von der Quelle des lebendigen Wassers hin zu den rissigen Zisternen, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Paulus schreibt uns im Philipperbrief Kapitel 4, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Das kann man lernen, das muss man lernen. Ich glaube, von Natur aus sind wir das nicht. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Ich kenne Überfluss, ich kenne Mangel, aber alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Und so, wir müssen hinlaufen, nicht weglaufen von der Quelle des Lebens. Gerade wenn es schwierig ist, in schwierigen Situationen, in Mangelsituationen, müssen zu ihm laufen, nicht weglaufen von ihm. Seht ihr, unser Murren, das offenbart einen falschen Fokus. Denkt an den Petrus. Solange der Petrus auf Jesus geschaut hat in seinem Sturm, konnte er über das Wasser laufen, konnte er über seinen Problemen stehen. Aber wenn er auf die Umstände geschaut hat, als er angefangen hat, so seine Probleme zu inspizieren, abgelenkt wurde von Jesus, was ist passiert, dann ist er gesunken. Und dasselbe ist hier, die Kinder Israel haben ihren Fokus verloren und das ist unser Hauptproblem. Deswegen sind wir oft murrende Anbeter. Positives Beispiel dazu, gutes Vorbild wären Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi. Nachdem sie verprügelt worden sind und in den Block gelegt worden sind und in das tiefste Gefängnisloch geworfen sind und hier blutige Striemen am Rücken, Schmerzen, haben sie nicht gemurrt, haben nicht dem Herrn Vorwürfe gemacht, sondern sie haben weiter Lobpreis gemacht. Sie haben ihn weiter angebetet, sie haben weiter Gott vertraut. Und das hat ihre Herzen bewahrt und Gottes Herrlichkeit offenbart. Sie haben nicht aufgehört, auf Gott zu schauen in einer schwierigen Zeit und stattdessen auf ihre Fesseln oder ihre Wunden oder den Gefängniswärter. Und deswegen konnten sie später auch dem Wärter dienen mit einem freien Herzen. Und wie gesagt, Gemeinschaft mit Jesus verändert uns. Das ist auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wenn wir murrende Anbeter sind, dann müssen wir uns fragen, haben wir wirklich Gemeinschaft gehabt mit unserem wunderbaren, gnädigen Gott? Wenn du zum Gottesdienst kommst, in die Anbetung, suchst du wirklich ihn? Bist du wirklich mit deinem Herzen dabei, wenn du singst oder wenn wir hier sein Wort öffnen und studieren? Wir alle kennen das, wir können einfach religiös Zeit absitzen. Irgendwo Worte bedeutungslos runtersingen, runterleiern, ohne mit dem Herzen dabei zu sein oder mit den Gedanken, mit dem Willen, mit den Emotionen. Habe ich jahrelang gemacht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist kein Lobpreis. Da findet keine Begegnung mit Gott statt. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr mit vorbereitetem Herzen in den Gottesdienst kommt. Mit gebahnten Wegen im Herzen. Vater, ich komme zu dir. Ich komme hier in den Gottesdienst wegen dir. Ich mache dich zum Fokus. Ich mache dich zum Zentrum. Ich nehme mir Zeit für dich. Ich mache dich zur Priorität in meinem Leben. Das soll nicht nur ein weiterer Punkt sein in meinem stressigen Tagesprogramm.
Um eins habe ich schon Freunde eingeladen zum Mittagessen und dann um zwei Treffen mit den Sportskollegen. Nee, lasst uns Freiraum einplanen. Wie bei einer Verabredung mit dem Geliebten oder der Geliebten. Ich bin frei. Ich will dich erfahren. Es ist egal, ob das jetzt eine Stunde dauert oder drei oder vier oder egal. Komischerweise Menschen in Afrika, die unter viel schwierigeren Umständen Gottesdienst feiern als wir, die gehen manchmal den ganzen Tag durch die Hitze zum Gottesdienst und dann feiern sie stundenlang und am nächsten Tag gehen sie durch die Hitze wieder zurück. Die murren nicht. Können wir es lernen von ihnen. Aber mit der Haltung müssen wir kommen. Ich komme, um Gemeinschaft mit dir zu verbringen. Ich will dich loben, ich will dich preisen, du bist es wert. Und ich will mit Glauben kommen, ich will mit Erwartung kommen. Mit Erwartung, dass du zu mir sprechen wirst. Und wenn ich mich nicht danach fühle, das kommt auch mal vor, ist normal, dann muss ich halt beten, wie David gebetet hat. Psalm 103. Preise den Herrn, meine Seele. Warum hat er das gesagt? Wahrscheinlich, weil die Seele keinen Bock gehabt hat, den Herrn zu preisen. Preise den Herrn, meine Seele. Und all mein Innerstes seinen heiligen Namen. Er spricht dazu sich selbst. Preise den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Hey, er hat die Beziehung mit dem Vater geheilt. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert, sich wie bei einem Adler. Lobe den Herrn, meine Seele. Mit dem Herzen müssen wir zusammenkommen. Dann werden wir auch Gott begegnen. Und dann wird es unser Herz verändern und es wird uns verändern. Letzter Punkt dazu. Wir brauchen täglich Zeit mit ihm. Werden wir das nächste Mal ansehen. Die Israeliten mussten dieses Brot vom Himmel, das ein Bild für Jesus ist, täglich einsammeln. Und wir brauchen eine tägliche Verabredung mit Jesus. Einmal in der Woche im Gottesdienst wird es nicht bringen. Mose selbst hat das erlebt. Als er Zeit im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes verbracht hat, hat sein Angesicht begonnen zu strahlen. Und er ist rausgekommen und die Leute, wow. Aber mit der Zeit hat der Strahl nachgelassen. Er musste wieder zurückgehen in die Gemeinschaft mit Gott. Und so ist es bei uns auch. Ich merke das auch in meinem Leben. Ich weiß, dass es einen Unterschied macht in meinem Leben, ob ich den Tag bewusst mit Jesus beginne oder ob ich einfach so drauf losrenne. Ich merke den Unterschied, ihr merkt ihn auch. Und ich glaube, mehr als das, mehr als tägliche Zeit. Anbetung, Lobpreis, Gottesdienst, Gebet, Gemeinschaft ist nicht ein Event, ist nicht eine Verabredung. Ich glaube, das ist auch was, unter dem wir leiden in unserem westlichen Christentum. Wir haben so ein Event-Christentum. Christsein ist Gottesdienst und Chapel Praise und Gebetstreffen und stille Zeit. Wir haben alles so als Events organisiert. Nee, wir dürfen weitermachen, wenn wir von hier rausgehen. Wir dürfen weiter beständig in der Gegenwart Gottes leben, in Gemeinschaft mit ihm. Anbetung geht weiter, Gottesdienst geht weiter, das ganze Leben. Sprich mit ihm nachher über die Wurst, die du isst. Oder über den Mann, zu dem du heimgehst. Oder die Kinder.
Und nimm ihn mit ins Fitnessstudio und in die Arbeit und ins Gefängnis, wenn es sein muss. Ich hoffe, keiner geht dahin heute. Ja, haben wir kurz Ausgang gehabt vom Gottesdienst. Jetzt sitze ich weiter. Ja, der Simon geht manchmal, gell? Im Knast vom Gottesdienst. Der Andreas auch. Kann vorkommen in den besten Familien, gell? Die arbeiten dort. Aber das wird dein Leben wirklich verändern. Ein Leben mit ihm. Nicht irgendein Event, ein Leben mit ihm. Und wenn du mit ihm lebst, dann wirst du irgendwann merken, wow, ich habe schon lange nicht mehr gemurrt. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber wow. Gemeinschaft mit ihm hat mich verändert. Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist. Das ist ein Wort, das Beständigkeit ausdrückt. So wie Gott auch sagt, werdet beständig erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wandelt im Geist, lebt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das ist der Schlüssel. So lasst uns beten. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns jede Woche gute Mahlzeiten bereitest für unseren Geist. Und Herr, als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, es war überführend. Aber Herr, du sagst uns auch im Neuen Testament, dass all diese Dinge aufgeschrieben wurden, damit wir davon lernen können. Und so, Vater, bitte ich, dass wir diese Lektionen verinnerlichen können in unserem Leben. Dass wir nicht murrende Anbeter bleiben, sondern dass wir dir ähnlich werden. Dass wir dir ähnliche Anbeter werden. Denn du bist wunderbar. Und Vater, mach uns dankbar, lass uns dankbar sein, lass uns nicht auf die Dinge schauen, die wir nicht haben oder das, was nicht funktioniert. Lass uns diesen unglaublichen Reichtum sehen, den wir haben, dass wir gerettet sind. Wenn wir nichts anderes haben, könnten wir dich den ganzen Tag lang preisen, nur dafür, dass wir nicht mehr in die Hölle gehen, sondern in den Himmel gehen, dass wir nicht mehr alleine sind, sondern dass du bei uns bist, jeden Tag. Und du bist so gütig, du bist so gut, du bist so geduldig mit uns. Dafür bin ich so dankbar, Herr. Ich bin nicht so geduldig mit anderen, aber du bist so geduldig mit mir. Ich schätze es echt. Herr, hilf mir, dass ich mehr wie du werde. Und Vater, lass uns deinen Lobpreis verkünden, deine Großtaten verkündigen, wie es in der Apostelgeschichte steht. Nicht murren. Lass uns ein Leben leben, das dir Ehre bringt. Und lass uns zufrieden sein in dir. Lass uns es lernen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.